Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Du, und wie war das denn dann so früher in deiner Startzeit? Weil jetzt hast du sehr viele mobile Datenerfassung. Das war ja auch nicht immer gerade so technologisch umsetzbar. Wie hast du denn das früher gehabt? Wie seid ihr denn da reingestartet?
Naja, wir sind bei den Sportwetten und so, das haben wir ganz klassisch noch zum Teil mit Modemverbindungen gearbeitet. Dann haben wir mit den ersten Standleitungen, 64K-Leitungen und so, den Einerknoten in Innsbruck zum Beispiel haben wir mit aufgebaut. Die Einer hat deshalb einen Knoten in Innsbruck gemacht, weil wir die Leitungen gebraucht haben und in Vorarlberg. Also haben wir bei den Firmen angefragt, wir hätten gern ISDN-Karten, die einen S0-Putz multiplexen kann. gibt so alles. Ne? Also wir sind oft an technologische Schranken gestoßen. Aber das macht es auch spannend, sage ich jetzt einmal. Und es war ja spannend, weil es hat sich damals schon den Compaq iPad gegeben, der ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, schon ein Vorläufer von einem guten Smartphone war. Und mit dem haben wir schon gewisse Dinge probiert zu machen. Aber das war einfach die Technik war relativ weit schon, aber die Leute waren aber noch nicht so weit. Und dann natürlich Netzabdeckung und solche Geschichten. Aber ja, und zurück in die App-Entwicklung, so klassischerweise, sind wir ja eigentlich erst seit 4 Jahren oder so irgendwas. Dann haben wir das Thema mal sein lassen und haben gesagt, okay, jetzt soll sich mal die Technik entwickeln, auch die Bereitschaft der Menschen. Und wir stoßen jetzt bei gewissen Bundesländern noch immer auf das Problem, dass die eigentlich keine mobilen Devices anbinden können in ihr Behördensystem. Ne?
Okay.
Also da scheitern wir oft, sie sagen, Software super, wollen wir haben. Dann kommt die IT, sagt, ja, kein Problem, in-house.
Aber
und eben, so, da muss noch viel passieren. Weil eben, da gibt es sie noch. Wie ich angefangen habe, da hat es die Halbgötter in Weiß gegeben, das waren die Herren Doktoren, und gleich hinterher ist die IT gekommen. Ne? Vorher war meistens noch der Gemeindepfarrer und dann ist die IT gekommen. Ne? und ganz IT-Abteilungen, die sich eingeschlossen haben und wo man eigentlich, ja, und in gewissen Bereichen, sage ich jetzt mal, gibt es die nach wie vor und die sind halt sehr bedacht, ihren Status zu halten, was zum Teil ja auch Sinn macht, weil es ein gewisser Sicherheitsstatus ja auch ist. Aber jetzt haben wir 2022, jetzt wird es Zeit, dass wir sagen, okay, mobil geht auch.
Kann man immer die Augen davor verschließen.
Ja.
Das, was du gesagt hast mit dem Compaq iPad, was ja so ein Handheld hat das damals geheißen.
Gell? Ja, genau,
Handheld. War also so ein Taschencomputer, ein größerer Taschenrechner. Ich hatte damals Palm, hat es ja einmal gegeben.
Ja.
Ein ähnliches Konzept mit so einem Stift und so weiter. Ja. Im Prinzip, wir halt heute ja Smartphone ein bisschen dicker, ein bisschen bedeutend weniger können, so ein Taschenkalender. Und mir hat das taugt, nicht? Weil in der Hosentasche habe ich meinen Kalender dabei gehabt und das war es fein. Und das Spannende war, ich hatte dann auch schon Smartphones, bevor es das iPhone gegeben hat, und die waren alle immer in der Nische. Wenn du sowas gehabt hast, dann denkst du, interessant, für was brauche ich das? Und dann, ich brauche ich nicht.
Ja.
Bis du da eines Tages dieses iPhone präsentiert wurde da und ich weiß noch genau, wo ich im Auto gesessen bin, ich weiß es ganz genau, weil da habe ich damals noch in den Nachrichten wirklich einen Ausschnitt aus dieser Veranstaltung und Konferenz, wo der Steve Jobs dieses iPhone präsentiert hat und alle sind ausgeflippt, inklusive der Nachrichtensprecher, in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten, ich bin im falschen Film, was ist denn da jetzt neu?
Ja.
Ich habe es nicht gecheckt. Was habe ich da? Warum? Jetzt haben wir immer alle gesagt, brauche ich nicht. Schön, dass du das hast, brauche ich nicht. Und jetzt steht der da oben und alle flippen aus. Und das sind die Hauptnachrichten. Gibt es ja nicht. Ich habe es echt nicht kapiert. Da habe ich lang gebraucht, bis ich mal gecheckt habe, dass die Technologie allein kannst du super Sachen machen. Allerdings das Ganze rundherum, Ich behaupte, und ich glaube, bin da nicht allein, der Erfolg dieses iPhones ist ja dieses in Wahrheit geschlossene Ökosystem.
Absolut.
Wo wir Techniker eigentlich sagen, was, das lass mich nicht einsperren. Ja. Ein offenes System haben, ein möglichst offenes System. Nur durch dieses Einsperren ist die Usability halt viel besser geworden. Ne? Also es ist einfach mal viel mehr möglich gewesen. Es hast einfach und Anführungszeichen eine App installieren können, ob die jetzt Sinn macht oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wie ich immer, es war einfach mal ein Markt da, der vorher nicht da war. Und das finde ich schon spannend in dieser Entwicklung, wie wenig wir in der Technik da wahrlich dazu beigetragen haben. Also es war alles schon da, aber es ist uns nicht wirklich gelungen, den Leuten den Wert zu vermitteln.
Oder so,
den Nutzen oder wie auch immer. Ja.
Aber mein bestes Beispiel auch für mich, ich habe dann diesen Nokia Communicator gehabt, auch, diesen Ziegelstein mit Telefonfunktion. habe aber mit dem über Telnet-Sitzung Server neu starten können oder solche Geschichten. Ne? Mhm. Also Dinge, die im ersten iPhone nicht einmal möglich waren. Ne?
So ist das.
Aber eben, und mir ist es ganz ähnlich gegangen, also die haben das iPhone präsentiert, so, haben wir schon alles. Also im Prinzip, ja, schaut nett aus. Noch dazu von Apple, für den gibt es ja keine Software. Ne? Also von dem. Also das war aber so, wo ich sage, okay, kommt und geht. aber es ist gekommen, um zu bleiben. Und ja, und, dieses Ökosystem hat natürlich das ganze Update-Thema und so ungleich leichter gemacht, als wie in jeder anderen Welt. Die Usability auch, weil, ja, du hast nichts anderes tun können, als wenn er gesagt hat, du willst ein Update haben, dann musst du, ja. Mhm. Wenn du Nein sagst, dann weißt du über kurz oder lang, was das mit deinem Device, ne?
Ja,
aber was mich immer gewundert hat, aber eben, dass die Leute sich das gefallen lassen haben. Mhm. Wenn du ihnen gesagt hast, in Zukunft darfst du die LPs nur also LP, falls keiner, also falls Jüngere mithören, die schwarzen Vinylscheiben mit Musik drauf.
Ist ja wieder in. Ja.
Ja. Du darfst die LPs nur mehr ausbauen und wenn du deinen Plattenspieler verkaufst, dann sind die LPs auch fort. Da hat er gesagt, hast du einen kompletten Schuss, ne? Ja. Bei iTunes kein Thema, ne? Mhm. Darfst dich nicht einmal kopieren. Man weiß, also ja. Von dem her, ja, wenn das Marketing stimmt und die Leute damit ein Lebensgefühl verbinden. Und noch dazu, allein der Clou mit den weißen Kopfhörern, mehr, das ist genau das, was die Menschen haben wollen. Schall und Rauch kommen ab und zu vor. Also das ist.
Ja. Ja, und was da auch noch war, also ich, für mich zumindest im Nachhinein, war auch in einer Blase, in einer Informationsblase, so umgeben von Techniker, vielen Menschen, die auch gesagt haben, für was soll das gut sein? Also das haben wir ja schon quasi. Ja. Zum halben Preis und so und mit mehr Freiheit, dann kann ich mehr damit machen und somit war dann auch der Blick getrübt.
Absolut.
Auf das, was da kommt. Ja, wirklich spannend, das auch vor allem auch zu reflektieren und daraus auch für die Zukunft zu lernen, finde ich. Mhm.
Okay. Also das ist, ja. Da muss man wirklich sagen, also ich habe so einen Spruch aus meiner Coaching-Zeit, ein guter Schneider nimmt jedes Mal neu Maß. Das sollte man vielleicht auch bei der Technik oder bei Technikentwicklungen sagen und sagen, sich nicht von diesen Vorurteilen und von dieser wirklich zwei Schritte zurück, neue Maßnahmen nehmen, welches Potenzial hat das wirklich? Mhm. Und eben, vielleicht spricht es nicht mit an, aber wenn es die Maße anspricht, wird es bleiben.
So ist es, ja. Ja, ganz gefährlich, die Haltung kenne ich schon, habe ich schon gesehen.
Ja.
Brauche ich mir nicht mehr anschauen. Das ist ganz gefährlich, ja. Mhm.
Ja, so wichtig die Erfahrung ist in unserer Branche, sage ich jetzt immer, aber so gefährlich ist sie auch.
Ja, genau. Die Erfahrung kombinieren mit einer gewissen Portion Neugier auf Neues, das ist ja sowieso dann der Oberclou, ne? Da bist du der Meister. Das ist schon eine coole Geschichte. Ja, und der richtige Zeitpunkt natürlich ist auch wichtig. Ein paar Jahre vorher hätte es vielleicht keinen interessiert, aber später wäre vielleicht der andere doch schneller gewesen. Ja. Mhm. So nennt sie immer Friedhof der guten Ideen unten im Keller. Da sind so Dinge drin, wie zum Beispiel ein Tool, wir haben es damals genannt, Teamarbeit unabhängig von Raum und Zeit. Im Prinzip nichts anderes wie ein Kollaborationswerkzeug. Das haben wir halt 1899 kreiert und wollten das dann verkaufen. Und die Leute haben uns alle schief angeschaut, was brauche ich das? Ich habe ja E-Mail, ne? Wenn sie es damals überhaupt schon gehabt haben. Und ja, jetzt gibt es halt Slack und es gibt, wie sie alle heißen, und Link, Jammer und so weiter und so fort. Basecamp, zum Teil Milliarden bewertet. Dann sind alle viel, viel, viel später erst mit diesen Lösungen auf den Markt gekommen, wo wir schon glaubt haben, es braucht ja keiner.
Ja.
so ist das. Ein bisschen Glück gehört auch dazu.
Ja, und vor allem, ich glaube, zu früh ist noch viel schlechter als zu spät.
Stimmt.
Das hat mir auch meine Erfahrung gelehrt. Also, wenn es ein paar Jahre spät bist, man kann aufholen und es gibt immer wieder, es gibt nur einen Platz. Aber zu früh ist absoluter Killer. Also, das ist da.
Ja, definitiv. Du, und was glaubst du, wo geht denn jetzt die Reise hin? Was zeichnet sich denn so ab? Auch in deinem Bereich?
Boah, schwierig. Also, ich habe ganz stark das Gefühl, dass wir auch eine Schere entwickeln, so langsam, wo die Technik sich grundsätzlich hinentwickelt, aber die Bereitschaft der Firmen, der Menschen neu ist. Das ist sehr durchaus schwierig, weil rein technisch wäre so vieles möglich mittlerweile. Man hat es auch gesehen, abgesehen von diesen Datenbrillen und was weiß ich was weiß, aber dafür sind die Menschen und die Systeme und die Gesellschaft überhaupt nicht geeignet. Man sieht es jetzt meiner Meinung nach auch mit dem ganzen Homeoffice-Bereich. Technisch überhaupt kein Thema. Wir können es zum Beispiel wunderbar uns auch unterhalten, in bester Qualität und die Leute können von überall arbeiten. Und ich habe so ein Projekt laufen, das nennt sich Workspace Vision, wo man einfach sich um moderne Arbeitsplätze kümmert. Und wenn es heuer im Sommer war in Schottland, habe vom Wohnmobil aus gearbeitet, einfach um das zu zeigen, dass das geht. Aber es fehlt die Kultur dafür. Die Kultur, die gesellschaftliche Kultur, die Arbeitskultur. Man hat in vielen Firmen, die werden nicht fertig mit kontrollieren, ob er wohl was tut zu Hause.
Ja.
Und auch viele Arbeitnehmer können damit nicht, die haben das Gefühl, sie arbeiten den ganzen Tag, weil im Prinzip das im Wohnzimmer steht oder sonst irgendwas. Also auch da fehlt es. Da ist eigentlich mehr Aufholbedarf wie in der Technik. Also da weiß ich noch nicht, wie das funktionieren soll, weil im Moment sind sie ja alle mit etwas anderes beschäftigt. Ne? Mit Panik, Angst und was weiß ich. Ja, es wäre mal wichtig, dass man da was in den Schulen auch weiterbringt. Ansatzweise passiert ja was, nachdem ich einige Kinder habe, auch ein paar sind noch in den Schulen auch. Ja, zum Teil war das erschreckend, was passiert ist. Vielleicht wird es, aber wir müssen dort einmal ansetzen. Man muss ein anderes Verständnis für diese Technik, für diese Digitalisierung kriegen. Ja. Es wird noch dauern. Die Technik ist schneller als die Menschen.
Ja, ich habe während den diversen, ich habe auch ein paar Kinder, während der diversen Nicht-Rausgeh-Durch-Phasen gesehen, vor allem dann, wenn zum Beispiel meine Tochter zu Hause war und der Rest in der Schule, wie stark lehrerabhängig das war.
Ja.
Also bei manchen anderen warst du halt einfach weg und dann hast du halt vielleicht jemanden gehabt, der dir die Hausübung bringen kann, dann hast du halt, wie wenn du halt sonst gegangen bist, weitergemacht. Und bei uns in der Klasse, Gott sei Dank, war es nicht so, da haben zumindest, wenn sie was Neues gelernt haben, haben wir eine Nachricht gekriegt, jetzt war sie am Montag, 8.15 Uhr, machen dann einen Buchstaben oder so. Wäre super, wenn wir dabei sein, dann gehen wir da rein in den digitalen Klassenraum und die Lehrerin hat es mir echt gemacht, dass wir zuschauen haben können und mitmachen können und diesen neuen Buchstaben halt gemeinsam lernen. Und ich weiß noch genau, wie meine Tochter, sie hat dann so ein Ex-Notebook von mir gekriegt, da habe ich mir dann überlegt, wann darf ich denn jetzt endlich einmal das Notebook verwenden und wann darf ich denn endlich da mal mitmachen. Und dann war ich so fasziniert davon, wie sie das adaptiert hat für sich. Erstens mal, was überhaupt gerade dem, also sie hat zu dem Zeitpunkt noch nicht schreiben können, aber das Passwort eingeben, so ist schon gegangen. Und war dann wirklich hoch fokussiert dabei. Das hat dann auch so ausgeschaut, dass nach ein paar Minuten gesagt hat, geh Papa, lass mich bitte allein. Da rausgehen müssen. Obwohl er echt neugierig war. Und wo sie dann so weit sogar gegangen sind, dass sie in die Pausen sehe ich auf einmal meine Tochter bei sich im Zimmer sitzen, auf dem Bett. Also, was tust du mit dem Notebook im Bett? Ja, sie haben gerade Pause, sie ratschen gerade, also sie reden gerade. Hat sich auch mit einer Kollegin, wie halt schon in der Schule auch, zusammengesetzt, beide haben ein Notebook und haben halt ausgetauscht, was sie gerade für ein Buch gelesen haben und so weiter oder angeschaut haben. Und ich habe das so faszinierend gefunden, weil das so eine Natürlichkeit war, so eine Selbstverständlichkeit, obwohl es ja für sie auch eine Ausnahmesituation war. Ist nicht
Ja,
so,
aber
dass sie jetzt nur so arbeiten. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, wenn man dachte, schau.
genau das ist ja das, was wir brauchen, dass ich auch in der Firma, im Homeoffice, dass man sie trotzdem zu einem virtuellen Café trifft
Ja,
und
genau.
trotzdem diesen Teamkleber irgendwie am Leben erhält.
Ja.
Und was bei den Kindern heute halt ist, was mir auffällt, was für mich eine große Umstellung war, ich wollte immer verstehen, wie das Teil funktioniert. Ne? Das interessiert die Jugend nicht mehr. Sie wollen anwenden. Das hat zum Funktionieren, und wenn es nicht zum Funktionieren, dann schreit sie Papa. Oder das Teil wird getauscht. Ne? Und da hat sich auch, das ist auch mit einer Selbstverständlichkeit, wird das angewandt. Ich war immer so, dass ich wissen wollte, wie das funktioniert hat, sonst hat der Schraubenzieher herholen müssen. Also das.
Ja. Und dann war wieder was kaputt repariert, oder?
Ja, genau.
Ja, da habe ich
Jugendfalsch.
ja, Jugendfalsch, da habe ich ein paar so Geräte vernichtet. Aber viele habe ich dann wieder zum Lachen gemacht.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.